Was ist heute für ein Tag? Außer, dass wir Sonntag haben. Palmsonntag, ne? Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwann mal schon dafür vorbereitet habe, aber irgendwie war mir diesmal danach. Und ich habe mir die Verse ein bisschen angeschaut, ein bisschen so geguckt, mir die Frage gestellt, was ist wichtig daran? Sagt ihr es mir. Was ist wichtig? Was ist wichtig an diesem Tag? Hosiana. Hosiana, ja. Aber ich kann nicht viel anfangen. Was ist wichtig an diesem Tag? Hosiana.
Gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn.
Okay.
Der Einzug in Jerusalem.
Der Einzug in Jerusalem. Was noch? Bitte? Bärbel?
Dass auch an Esel geritten kam und die Menschen ihm zuhielten.
Ja, also man kann das unter den Begriff Prophetie nehmen, ne? Was vorhergesagt wurde. Prophetie musste sich erfüllen. Okay, was noch? Was war noch wichtig an diesem Tag? Ist der Zeitpunkt wichtig? Warum kam man nicht einen Tag vorher rein? Oder eine Woche vorher?
Stimmt.
Hat das was mit dem Tag zu tun?
Ganz bestimmt hat das was.
Okay, aber weiter nicht. Nicht alles erzählen. Gab es noch irgendwas? Ist noch irgendwas, was wir übersehen haben?
Das Warten des Volkes erfüllt sich in der Prophetie.
Okay, würde ich auch unter die Prophetie stellen.
Du erzählst uns.
Zumindest seid ihr jetzt ne? Das Interesse ein bisschen geweckt. Wie gesagt, ich habe mir die Frage auch gestellt. Man kann sagen, Jesus war ja schon etwa 3 Jahre auf der Erde. Ne? Der hat ja viele Wunder getan. Das war ja das Wichtigste, oder?
30 Jahre.
Hä? Ich meine, was er gewirkt hat. Was er wirklich gewirkt hat, was er öffentlich aufgetreten ist. Er war schon längere Zeit öffentlich da, präsent. Er hat viele gesund gemacht. Das war das Wichtigste, oder? Er hat Menschen ernährt, sie satt gemacht. Er hat viele Geschichten erzählt. Er hat die Schriftgelehrten ein bisschen runtergedrückt, kann man sagen, ne? Öffentlich. Das tut ja in einfachen Bevölkerung auch manchmal gut, ne? Wenn die Obrigkeit mal eins auf den Deckel kriegt. Jesus hat das öffentlich gemacht. Er hat sie zurechtgewiesen. Nicht, indem er sie schikaniert hat. Nein, er hat einfach die Wahrheit gepredigt. Und die war nicht immer in diesem Maßstab drin. War das alles das Wichtigste?
Für die Menschen
ja, ne? Für die Menschen ja. Aber eigentlich kommt das hier zum Höhepunkt, wieso er überhaupt auf die Erde gekommen ist. Es sind die letzten wichtigsten Tage. Und es geht wirklich auf das Endziel zu. Jesus kam, um zu sterben. Er kam nicht, um ein schönes Leben zu haben. Dann wäre er als König geboren. Er kam, um zu sterben. Und in Markus 10, 45 steht, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus steuerte dem Endziel zu, der wichtigsten Aufgabe, seines Kommen. Wir haben schon gesagt, viele Prophezeiungen, die mussten sich erfüllen. Der Zeitpunkt, wann, war wichtig. Wir haben zum Beispiel einige Stellen in der Bibel, wo das Volk versucht, Jesus zu töten. Und sie können es nicht. Sie können es nicht. Wir haben eine Geschichte in Lukas 4, 16 bis 30, wo sie, nachdem Jesus gepredigt hat in der Synagoge, in Nazareth, meine ich, war das, nachdem er gepredigt hat, die Menschenmenge so aufgebracht, die ist so wütend über ihn, hat wieder mal die Wahrheit gesagt, hat den Schwarze getroffen. Sie packen ihn, sie zerren ihn hinaus an den Abhang, und wollen ihn da hinabstürzen. Was macht Jesus? Vers 30. Aber Jesus schritt mitten durch die Menge hindurch und zog weg. Wie? Konnten die Juden Jesus packen? Ja, die konnten, die haben es getan. Konnten sie ihn durch die Stadt ziehen, ihn aus der Stadt herausschleppen? Ja, konnten sie auch machen. Aber konnten sie ihn hinabstürzen? Nein, konnten sie nicht. Der Zeitpunkt war noch nicht da. An anderer Stelle finden wir, wo sie ihn steinigen wollten. Es gab einige Momente, wo die Juden wirklich versucht haben, Hand an ihn zu legen. Doch es ging nicht. In Johannes 37 steht, da wollten sie ihn festnehmen lassen, doch keiner wagte es, Hand an ihn zu legen, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Der Zeitpunkt, der war noch nicht da. Der kam, um zu sterben, ja. Aber zu dem Zeitpunkt, der bestimmt war. Und keine Minute vorher. Sie konnten ihn festnehmen, sie konnten vieles machen. Aber sie konnten ihn nicht töten. Und auch zu Pilatus sagt Jesus das in Johannes 19, Vers 11. Du hättest keine Macht über mich. Zu der höchsten Instanz, dort wo er sich befand. Du hättest keine Macht über mich, erwiderte Jesus, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Er war nicht Opfer der Umstände. Nein, es war eine festgelegte Zeit und Jesus wusste es. Und in diesem Moment hatte die Menschheit die Macht, ihn zu töten. Pilatus hat ihn an seine Soldaten überliefert. Jesus weiß das alles. Jesus weiß das alles. Und er versucht auch, seine Jünger darauf vorzubereiten. Ich bin nicht gekommen, um euch zu sättigen. Ich bin nicht gekommen, um eure Kranken zu heilen. Ich bin nicht gekommen, um die sozialen Umstände unbedingt alle wieder gut zu machen. Ich bin gekommen, um euch mit meinem Vater zu versöhnen. Das Allerwichtigste. Wenn das geregelt ist, dann regelt sich auch vieles andere ganz von alleine. Auch die sozialen Umstände, auch Hungersnöte, vieles regelt sich dann. Das Wichtigste. Ich bin gekommen, um euch, Verlorene, mit meinem Vater zu versöhnen. Das erste Mal sagt Jesus das seinen Jüngern, das finden wir in Matthäus Kapitel 16, die Verse 21 bis 23. Das zweite Mal in Kapitel 17, 22, 23 und das dritte Mal direkt vor seinem Einzug in Jerusalem. Sagt das ihnen noch einmal, Kapitel 20, Matthäus 17 bis 19. Jesus wusste, was ihm bevorstand. Und wie gesagt, das war nicht einfach so ein Zeitpunkt. Er wusste, dass er den Platz dieses Lammes einnehmen musste, das jahrhundertelang immer zum Passafest geschächtet wurde. Diese Vorschrift bekam Israel, als sie noch in der Sklaverei waren, in Ägypten. In 2. Mose 12 kann man das lesen. Und jährlich wurde immer wieder dieses Passalamm geschlachtet. Man erinnerte sich daran. Und Jesus wusste, er wird diesen Platz einnehmen. Sein Blut. Die Prophezeiung aus Sacharja 9, Vers 9, wo steht, Freue dich, du Zionsstadt, jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Ein schöner Vers, oder? Der bringt Hoffnung. Der bringt Hoffnung. Aber Sacharja sagt das viele Jahrhunderte im Voraus. Und ich habe mir so überlegt, kann man das irgendwie menschlich sowas vorbereiten? Ist das machbar? Wir Menschen sind ja so, wir versuchen alles auf menschlicher Ebene zu erklären, oder? Wenn wir was hören, müssen wir eine logische Erklärung finden. Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt. Wie will man eine ganze Stadt zum Jubeln bringen? Stellen wir uns mal Lippstadt hier vor. Es wäre einfach, jedem 5.000 Euro aufs Konto, ne? Eine ganze Stadt in Jubel zu versetzen. Sacharja sagt, die Regierung wird sich ändern. Ein König wird kommen. König, wir haben jetzt einen Regierungswechsel. Manche jubeln vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Ich lasse es mal dahingestellt. Aber ein Regierungswechsel ist ja nicht immer was Positives, oder? Er steht irgendwo 50 zu 50. Man sagt doch, schlimmer geht immer, ne? Aber hier wird es ein bisschen präziser. Zacharia sagt, ein König, er ist gerecht vor Gott, er bringt die Rettung, das heißt, man ist in einer Not, er bringt die Rettung, er ist demütig. Ich glaube, daran scheitern die Macht. Wahrscheinlich alle in der Politik. Wahrscheinlich alle, ich weiß es nicht. Das ist nicht unsere menschliche Stärke, sage ich mal, ne? Demut. Er reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Wenn man zwei Herrscher an einen Platz stellt, dann ist Krieg vorprogrammiert, oder? Das sehen wir bei Herodes, als er die Nachricht bekommt, da ist ein König geboren. Was macht er? Der sucht und findet nicht, dann lässt er halt alle Kinder umbringen. Hauptsache, ich bleibe an der Macht. Die anderen interessieren mich gar nicht. Hauptsache, mir geht's gut. Aber hier funktioniert das irgendwie. Hier läuft alles irgendwie anders. Wir lesen in Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Da wird das gerade beschrieben in der Realität. Ne? Zacharia hat das vorhergesagt, hier in der Realität. Matthäus 21, 11, 1 bis 11. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage am Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Geht in das Dorf, sagte er, das ihr dort vor euch seht. Gleich, wenn ihr hineingeht, werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie her. Sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet einfach, der Herr braucht sie. Und wird sie nachher gleich wieder zurückbringen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was der Prophet gesagt hat. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf dem Fohlen, dem Jungen des Lasttiers. Die beiden machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, dann legten sie ihre Umhänge über die Tiere und er setzte sich auf das Fohlen. Sehr viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen, und auch die, die Jesus folgten, riefen Hosianna, dem Sohn Davids. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna, Gott in der Höhe. Als Jesus in Jerusalem einzog, ging es wie ein Beben durch die ganze Stadt. Und man fragte, wer ist das? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet, es ist Jesus aus Nazareth in Galiläa. Wenn wir jetzt diese zwei Schriftstellen haben, aus Zacharia und hier aus Matthäus, da sind schon einige Hürden, oder? Wenn man das menschlich erklären möchte. Die Tiere, dass Jesus wusste, wo die stehen, okay, vielleicht hat er sie schon vorher sich vorgemerkt. Könnte man so menschlich argumentieren, oder? Der ist da vorher schon mal durchgezogen, er sieht, die Tiere stehen immer da, also stehen sie wahrscheinlich auch heute da. Okay, die Besitzer, hat das schon mal einer ausprobiert? Man geht in ein Dorf rein, man sieht den Porsche stehen. Man klingelt an und sagt, du, ich brauche den Porsche heute, ich bringe ihn dir nächste Woche wieder. Ich würde es nicht empfehlen. Okay, man könnte vielleicht argumentieren, er hat es vorher abgesprochen mit denen. Er wusste ja, morgen bin ich da, morgen brauche ich es, abgesprochen. Eingezahlt, bezahlt, alles gemacht. Aber wie ist es mit einem unberittenen Esel zu reiten? Und zwar auch noch in eine Richtung, wo ich hin will und nicht, wo der Esel hin will. Bei Pferden ist es schlimm. Ich kann mir vorstellen, bei einem Esel wird es wahrscheinlich noch schlimmer sein. Die sind, denke ich mal, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, die sind noch störrischer als ein unberittenes Pferd. Aber Jesus setzt sich drauf und er kommt dorthin, wo er hin wollte. Nicht in die entgegengesetzte Richtung. In vollem Galopp. Es funktioniert. Auch die ganze Stadt. Es geht wie ein Beben durch Jerusalem. Alle sind in Aufruhr. Sie jubeln, wie Zacharia es vorhergesagt hat. Und ich glaube, das mit dem Esel, das ist nicht das größte Problem für Jesus. Wir haben ihn gesehen auf dem stürmischen Meer. Er befiehlt dem Wind, den Wellen, sie beruhigen sich. Wir können uns an den wunderbaren Fischzug erinnern. Erfahrene Fischer angeln die ganze Nacht. Jesus sagt, schmeiß das Netz zur anderen Seite rein. Und sie können die Netze kaum rausziehen. Es gibt viele solche Sachen, die wir menschlich nicht logisch erklären können. Außer, wir stellen die Sache richtig. Jesus war kein Mensch. Jesus war Jahwe. Er war Gott. Er war auch Mensch, ja. Aber er war Gott. Und somit ist eigentlich alles erklärt worden. Er war Mensch und er war Gott. In einer Person. Eine weitere Vorhersage finden wir in Psalm 8, Vers 3, wo es heißt, und aus dem Mund von Kindern und Säuglingen schaffst du dir Lob, ein Bollwerk, das deine Gegner beschämt und alle Feinde zum Schweigen bringt. Durch den Mund von Kindern und Säuglingen. Auch das erfüllte sich. Lukas 19, Vers 40. Dort heißt es, wo die Schriftgelehrten sich aufgeregt haben darüber, das ist schon irgendwie ärgerlich, ne? Die haben ihre Autorität untergraben. Jesus sagt, ich sage euch, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Würden die Kinder nicht das tun, was sie sollten, was vorhergesagt war, würden die Steine schreien. Und ich musste mich sofort an die Stelle erinnern, wo Jesus einen geheilt hat. Ich weiß nicht genau wo, ich habe es auch nicht nachgeguckt. Aber er sagt zu dem, sag es nicht weiter. Aber er geht hin und sagt es trotzdem. Ne? Aber hier wird diese Information, wer er ist, öffentlich proklamiert. Und selbst da, wo die Schriftgelehrten sagen, bring sie zum Schweigen, sagt Jesus, nein. Sie müssen es sagen. Ganz Jerusalem muss es wissen. Sie müssen diese Information bekommen. Siehe, euer König kommt zu euch. Warum müssen die das wissen? Diese Information ist wichtig für die, weil ein paar Tage später müssen sie eine Entscheidung treffen. Ein paar Tage später müssen sie eine Entscheidung treffen. Und diese Information war wichtig für sie. Sie mussten es wissen. Jesus reitet in Jerusalem ein. Obwohl er wusste, dass sie ihn ablehnen werden, obwohl er wusste, dass er sterben wird, und doch hat er Mitleid mit ihnen. Das heißt in Lukas 19, Verse 41 und 42, als er näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt, doch du bist blind dafür. Die letzten Chancen für diese Stadt sind dahin, wegen falscher Entscheidungen. Es ist wichtig, die richtigen Informationen zu bekommen, auch heute. Genauso wie damals. Die Menschen heute müssen diese Information bekommen. Wer ist Christus? Er ist ein Retter. Aber nimmst du es nicht in Anspruch, wird er zu deinem Richter. Die Menschen müssen es wissen, damals wie heute. Und es war die Ablehnung der Juden, ihrem König gegenüber, Jesus gegenüber, die den Untergang Israel und die Zerstörung Jerusalems mit sich brachte. Das war eine Folge von einer Entscheidung. Ich hatte ja schon hier in Sacharja 9, Vers 9 gelesen. In Vers 10 steht nämlich, sofort der nächste Vers, Sacharja. Sacharja sieht das ja so in einem. Ne? Aber zwischen diesen zwei Versen, da liegen Jahrhunderte. In Vers 10 sagt er nämlich, ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem, sagt er. Die Waffen werden zerstört. Er wird den Völkern Frieden gebieten. Von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft, vom Strom des Euphrat bis zu den Enden der Erde. Der Stolz des Volkes, Ephraim war der stärkste Stamm in Israel. Der Stolz, Pferde. Wo eigentlich eine Warnung war, ihr sollt nicht zu viele Pferde, ihr sollt euch nicht auf die Pferde verlassen, sondern Gott ist eure Stärke. Der Stolz des Volkes, der wird gebrochen. Aber danach wird er gebieten. Er wird herrschen und er wird Frieden bringen. Die Menschen werden keine Waffen mehr brauchen, weil er gebieten wird. Aber wegen ihrer Entscheidung ist diese Verheißung weit nach hinten gerückt. Weit nach hinten. Und stattdessen traf das ein, was er weiter in Lukas 19, 41, 42, wo er weint, Verse 43, 44 heißt es: Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall um dich bauen, sie werden dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Bewohner niederwerfen und in der ganzen Stadt keinen Stein mehr auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. Die Gelegenheit, wo Gott sie besuchte, haben sie verpasst. So ist es auch heute. Dieser König, dieser Retter, der streckt heute noch die Arme entgegen, jedem Sünder. Und es ist im Ermessen des Einzelnen, das anzunehmen oder abzulehnen. Aber die Information, die muss jeder bekommen. Die Information muss jeder bekommen. Ich habe ja in der letzten Zeit zwei Brände hinter mir. Beim ersten Brand zu Hause, wo mir hinten alles abgebrannt ist, was habe ich als erstes gemacht? Gut, ich habe etwas schon viele Jahre vorher gemacht. Ich habe eine Versicherung abgeschlossen. Ich nehme jetzt das Menschliche, ne? Den menschlichen Aspekt. Dass man gebetet hat, das ist selbstverständlich, aber den menschlichen Aspekt. Man hat vorher schon eine Versicherung abgeschlossen. Was macht man? Jetzt ist der Schadensfall da. Ich informiere mich bei all meinen Bekannten, wie gehe ich jetzt mit der Versicherung um, oder? Und dann gehe ich zur Versicherung und sage, ihr müsst jetzt das und das machen. Vielleicht macht es der eine oder andere so. Ich habe es nicht so gemacht. Ich bin als erstes, wo sie geöffnet haben, zur Versicherung gegangen. Hab denen meinen Fall geschildert und habe gesagt, was mache ich jetzt? Das war meine Herangehensweise. Der sagt, ich komme sofort rüber und gucke mir das an. Der hat sich meine Versicherungsunterlagen durchgeguckt, hat den Schaden angeguckt, hat gesehen, die Gebäude, die hinten verbrannt sind, die waren nicht drin. Hat die sofort reingeschrieben und zahlt bis heute. Wie ist das, wenn wir das jetzt auf die geistliche Ebene? Wenn wir einen Bund mit unserem Gott haben, was ist wichtig? Dass wir die Information haben, die Bibel, dass wir die Bibel studieren, dass wir mit der Bibel lesen. Und mit all unseren Problemen als erstes wohin gehen? Zu unserem Vater. Nee, jetzt sind wir auf der anderen Seite. In diesem Fall gibt es keine menschliche, keine irdische Versicherung, die das Leben nach dem Tod absichert. Aber das haben wir in Gott. Ich informiere mich nicht als erstes bei allen Menschen, sondern ich studiere das Wort. Ich muss das Wort kennen. Ich muss meinen Vater kennen. Und ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich muss zu ihm hingehen, im Gebet. Und er ist es, der auch einen Versicherungsvertreter gnädig stimmt, sage ich mal, oder wohlgesonnen stimmt, und der vieles andere klärt im Leben. Unser Vater im Himmel, der immer da ist, aber mit dem wir uns immer wieder das Gespräch suchen müssen. Mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Es nützt nichts, ich sag mal, selbst wenn ich die Police hätte, ne? Ich würde nicht zur Versicherung gehen. Ich würde mich hier und dort informieren und vieles kaufen, machen, tun und dann würde ich hingehen und sagen, so, und das müsst ihr jetzt bezahlen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Irdisch muss ich mich mit der Versicherung auseinandersetzen. Ich muss lieber dreimal fragen vorher, wie ich das mache. Damit ich auch an das Ergebnis komme, wo ich hin will. Auch im Geistlichen. Ich muss mich mit der Bibel auseinandersetzen. Ich muss mich mit meinem Vater im Himmel auseinandersetzen. Ich muss mit ihm reden und ihn fragen, was ist richtig und was ist falsch. Sonst kann ich mein ganzes Leben meinen, ich tue alles richtig. Und am Ende sagt er, geh von mir, ich kenne dich gar nicht. Ich kenne dich nicht. Und das ist eine Tragödie. Das ist weit schlimmer als so ein Brand oder sonst irgendwas. Das ist wesentlich schlimmer. Die Information haben wir alle zu Hause stehen. Und den Vater im Himmel, den wir anrufen dürfen, haben wir auch. Aber wir müssen es tun. Und wie gesagt, auch für die Juden damals in Jerusalem war es wichtig, diese Information zu bekommen. Dieses Ereignis jetzt, da müssen die Alarmglocken hochgehen. Das ist der, der versprochen wurde. Trefft die richtige Entscheidung. Und wenn wir auf den Josephus hören, den Geschichtsschreiber, so sagt er, es war damals Brauch, dass das Lamm, das Passahlamm, so etwa 15 Uhr geschächtet wurde. Etwa 15 Uhr. Und wenn wir in der Bibel gucken, wenn ich richtig das deute, starb Jesus auch ungefähr in dieser Zeit. Er nahm den Platz dieses Lammes ein. Jesus nahm den Platz dieses Lammes ein. Und er starb für die Menschen. Ich musste ein bisschen länger suchen, ein bisschen länger gucken, weil mich hat eine Sache irritiert. Es gibt einmal, Jesus feierte am Donnerstag, sage ich mal jetzt so, mit seinen Jüngern das Passafest. Und am nächsten Tag wurde er gekreuzigt. Ne? 24 Stunden später, plus minus, sage ich mal. Ne? Einer Abend und der andere Abend. Und dann steht, ich meine im Johannesevangelium, dass als die Schriftgelehrten und die Pharisäer ihn gefangen genommen hatten, ihn zu Pilatus brachten, sie gingen nicht ins Prätorium rein. Warum nicht? Weil sie sich nicht verunreinigen wollten, damit sie abends das Passa essen konnten. Eine kleine Ungereimtheit, oder? Jesus feiert es vorher und hier wird es später gefeiert. Aber Jesus ist ja das Lamm. Oder? Oder liege ich falsch? Ihr dürft mitreden. Ich habe auch wieder geguckt, was dieser Josephus, und er sagt, im Nordreich, wozu auch Galiläa gehört, zählte ein Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang im Nordreich. Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang. Im Südreich war es anders, von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Und dann erklärt sich das. Jesus kam aus Galiläa. Von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang, das ist dann am Donnerstagabend. Von Sonnenuntergang oder auch zwischen den zwei Abenden, heißt es in der alten Elberfelder, da heißt es, zwischen den zwei Abenden soll das Lamm geschächtet werden. Im Südreich. Dann ist es das, was in Jerusalem geschah. In der Zeit starb Jesus. Und wenn wir uns dann die Bedeutung des Abendmahls vor Augen führen. Jesus feiert, ich sage mal jetzt unsere Zeit, am Donnerstagabend mit seinen Jüngern. Sie schächten das Lamm, sie essen das Brot. Und am Ende sagt Jesus, dieses Brot ist mein Leib, das für euch gebrochen wird. Dieses Blut, sie haben es ja vorher geschächtet, das Blut floss. Dieses Blut ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Jesus wusste nämlich, dass am nächsten Abend wird er diesen Platz einnehmen. Er wusste es. Er feiert hier mit den Jüngern das letzte Passa und er weiß, am nächsten Tag wird er diesen Platz einnehmen. Und das tat er für uns. Dann können wir uns auch vorstellen, dieser innere Kampf in Gethsemane. Ne? Der Schweiß wie Blutstropfen. Jesus wusste es und er ging diesen Weg. Ich hatte am Anfang die Frage gestellt, warum war der Zeitpunkt so wichtig? Ganz einfach, weil die Vorschriften heißt, in 2. Buch Mose, 12 meine ich, muss das auch sein, am 10. Tag dieses Monats soll jeder Hausvater sich ein Lamm nehmen und es aussondern, bis zum 14. Tag. 4 Tage sollte dieses Lamm begutachtet werden, damit da auch wirklich kein Fehl an diesem Lamm war. Und dann am 14. sollte es geschächtet werden. Es heißt in Johannes, meine ich, ist das, Jesus kam 6 Tage vor dem Passa in den Vorort von Jerusalem. 6 Tage vor dem Passa, nach dem jüdischen Brauch im Süden, übernachtet da und morgens zieht er in Jerusalem ein. Dann sind es 5 Tage. Er zieht in Jerusalem ein und was passiert dort? Er wird geprüft. Er wird geprüft. Die versuchen sich alle. In Matthäus 21, 23 bis 27 sind es die Priester und die Ältesten des Volkes. Die obersten Priester und die Ältesten des Volkes. Sie nehmen ihn in die Mangel. Versagen. In Matthäus 22, 15 bis 22, dort sind es die Pharisäer und die Herodianer oder die Jünger von denen. Die versuchen sich. Matthäus 22, 23 bis 33 sind es die Sadduzäer. Also alle obersten Schichten, kann man sagen, die versuchen sich an ihm. Aber keiner findet ein Makel. Er bleibt das makellose Lamm. Da ist nichts an ihm, kein Fehl. Und somit nimmt er den Platz dieses Lammes ein. Es läuft alles nach Plan und Vorschrift. Er musste diese Zeit vorher kommen. Er musste hinterfragt werden und geprüft werden, damit er am 14. des ersten Monats geschächtet werden kann für unsere Schuld. Das ist die Bedeutung des heutigen Tages, wo wir uns daran erinnern, was Jesus für uns tat, bereitwillig tat. So viel dazu. Aber mir ging noch was anderes durch den Kopf. Mir ging noch was anderes durch den Kopf. Wie ist es? Ich denke, jeder hat das schon erfahren. Wenn wir eine wichtige Aufgabe vor uns haben, die ist wirklich wichtig, wir müssen es hinkriegen und wir sind total überfordert damit. Kennen wir diese Situation? Wir müssen etwas machen und wir sind total überfordert von der Situation. So. Und dann gibt es Schläge von der Seite. Es kann alles Mögliche sein. Kaputte Heizung. Der Chef ruft mich außerplanmäßig raus und ich muss eine Schicht anlegen. Ne? Aber ich muss... Ich kann nicht. Ich muss aber. Die Kinder tanzen aus der Reihe. Auto geht kaputt. So gibt es viele, viele, viele Faktoren, oder? Im Leben eines Menschen. Und ich denke, jeder von uns kennt das. Eine Frage. Wie sind wir in diesem Moment? Wie sind wir in diesem Moment? Mindestens, oder? Mindestens 180. Also manchmal fängt es die zweite Runde an. Ne? Wie war Jesus? Hat sich schon mal einmal die Geschichte vor Palmsonntag angeguckt, jemand? Was geschieht direkt davor? Ich dachte, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Direkt davor lesen wir in Matthäus 20, die Verse 20 bis 24. Die sind schon auf dem Weg. Ne? Da trat die Mutter der Zebedäus-Söhne in Begleitung ihrer Söhne an Jesus heran und warf sich vor ihm nieder. Sie wollte etwas von ihm erbitten. Was möchtest du? Fragte er. Sie antwortete, erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich einmal rechts und links neben dir sitzen. Das ist doch wichtig, ne? Jesus weiß, was ihm bevorsteht. Und dann kommt sowas so typisch Menschliches, oder? So typisch Menschliches. Aber Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch austrinken, den ich trinken muss? Ja, das können wir, erklärten sie. Voller, ne? Selbstüberschätzung. Jesus erwiderte, aus meinem Kelch der Leiden werdet ihr zwar trinken, aber ich kann trotzdem nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links von mir sitzen wird. Das hat mein Vater entschieden. Die anderen 10 hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über die beiden Brüder. Voller Chaos, oder? Voller Chaos. 2 wollen hoch hinaus, die anderen 10 lauschen, kriegen es mit und schon hast du fast ein... Ja. Ja. Aber Jesus muss trotzdem seinen Weg gehen. Er muss seine Jünger beschwichtigen. Wo man sich menschlich vielleicht fragt, hat das alles überhaupt einen Sinn? So lange bin ich unter euch gewesen, so lange habe ich euch erklärt, wer der Größte sein will, der soll sich runterbeugen. Dienet einander, so wie ich euch diene. So lange. Alles sinnlos, oder? Er geht weiter, es wird nicht besser. Auf dem Weg von Jericho oder nach Jericho, zwei Blinde. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saßen da zwei Blinde am Weg. Sie hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen laut, Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute fuhren sie an, still zu sein, doch sie schrien nur umso lauter, Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Jesus blieb stehen, rief sie zu sich und fragte, was soll ich für euch tun? Herr, wir möchten sehen können. Ne? Wir sehen, wie Jesus dort ganz anders ist, oder? Wir werden vielleicht nie dort ankommen, aber wir haben ein gutes Vorbild, an dem wir uns immer wieder messen können. Uns auch der Sorgen der anderen anzunehmen. Jesus tut es. Jesus erbarmt sich. Jesus erbarmt sich und er heilt sie. Wusste Jesus, dass Judas ihn verraten wird? Er wusste es. Wusste Jesus, dass Petrus ihn verleugnen wird? Er wusste es. Und doch, er hat sein Ziel vor Augen, die Menschheit mit seinem Vater zu versöhnen, die Ehre seines Vaters wiederherzustellen. Und er nimmt sich unserer an. Und gleichzeitig kümmert er sich um all diese Lappalien, weil es sind nur Lappalien. Er kümmert sich um die Seine bis an seinen letzten Atemzug. Selbst dort am Kreuz, als er hing, kümmert er sich noch um seine Mutter und ordnet sie Johannes so. Bis zum letzten Atemzug für die Seinen da zu sein. Das wünsche ich uns, dass wir das wirklich, wir haben ja gerade gehört, wie ein Christ sein soll. Das wünsche ich uns, dass wir dem nachkommen, dass das unser Maßstab ist und auch kein bisschen weniger. Versagen werden wir. Aber wir haben einen Vater im Himmel, der uns immer wieder aufheben kann, der uns immer wieder Wind unter die Flügel geben kann und uns aufrichten und zu einem brauchbaren Gefäß für sein Reich machen. Das ist mein Wunsch für mich und für uns alle. Ich stehe noch auf und ich bete zum Abschluss. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir für deinen wunderbaren Ratschluss mit uns Menschen. Du hast einen Plan gehabt und du hast ihn durchgeführt. In deinem Sohn, Jesus Christus, hast du uns mit dir versöhnt. Wir waren es, die abtrünnig waren. Wir waren es, die uns versündigt und verschuldet haben vor dir. Wir waren es, die des Todes würdig sind. Aber du hast gnädig deinen Sohn dahin gegeben. Du hast all das vorhergesagt durch deine Knechte, die Propheten. Wir haben das Wort und wir können es vergleichen heute und wir können erkennen, dass du treu bist in allem. Wenn du etwas versprochen hast, so hältst du das. Du bist so ganz anders, als wir Menschen es sind. Danke dafür, dass du so viel Geduld mit uns hast und dass du uns, die zu dir Ja gesagt haben, wirklich mit deinem Heiligen Geist versiegelt hast. Dass wir dein Eigentum sind, dass du es bist, der an uns tagtäglich arbeitet, uns führt, uns leitet, bis zum letzten Atemzug. Danke dir dafür. Amen. Amen.